Meine Brüder und Schwestern, ihr Heiligen und Geliebten und Auserwählten Gottes. Es ist mir eine herzliche Freude, wieder in eurer Mitte sein zu dürfen für einige Tage und ist mir seit Monaten ein Anliegen, dass Gott diese Tage so segne für jeden Einzelnen unter uns, als sei es das letzte Mal, dass wir so zu unserer Osterkonferenz beisammen sind. Ich will hier nicht einen Propheten spielen, aber wir müssen leben lernen, als sei jeder Augenblick der letzte hier unten. Dann wird unser Leben bewusst und gefüllt und durchströmt von den Kräften und Freuden Gottes. Und das wünsche ich euch allen und das wünsche ich mir selber. Und das gebe er all den Seinen. Ich hätte auch eine ganze Reihe von Grüßen auszurichten, aber ich hätte es mir aufschreiben müssen. Und deshalb will ich es en bloc sagen. In den letzten Wochen, wo ich auch war, in Mannheim, in Bielefeld, in Elberfeld-Wuppertal, in Köln und so weiter, in Bonn, habe ich den Auftrag, die Hasenheider herzlich zu grüßen. Die Berliner, aber besonders die Hasenheider, weil ich einige Geschwister dort gut kenne, die immer in meine Versammlungen kommen, die jetzt dort wohnen und früher mal hier waren. Also ich soll euch von vielen Seiten herzliche Grüße sagen, was ich auch hiermit tue und darf wohl auch eure Grüße wieder zurücknehmen nach dem Westen und nach dem Süden. Ja, dasselbe gilt natürlich von der Buttrichstraße, mein lieber Werner. Meine Freunde, lasst mich drei kurze Worte lesen und dann ein Zeugnis sagen über das Urbild und Vorbild der vollbrachten Erlösung. Ich lese drei Schlussworte. Das eine Schlusswort ist das letzte Wort des 22. Psalmes. Das zweite Schlusswort ist das letzte Wort aus den Abschiedsreden Jesu an seine Jünger. Und das dritte Schlusswort ist das letzte Wort Jesu vor seinem Tode. Drei Schlussworte. Ihr werdet erstaunt sein, wie genau die übereinstimmen inhaltlich. Obgleich sie im Hebräisch und Griechisch gesagt und geschrieben sind. Zunächst aus Psalm 22 das letzte Wort. Er hat es getan oder er hat es vollbracht. Das zweite Schlusswort ist Johannes 16, 33. Ich habe die Welt überwunden oder ich habe die Welt besiegt. Und das letzte Schlusswort ist das aus Jesu Munde. Es ist vollendet oder es ist vollbracht. Und von diesen drei Schlussworten ausgehend, die wie ein Ziegesfanal dem geöffneten Ohr und dem geöffneten Herzen erklingen und uns mit Siegeskraft und Siegesfreude füllen, wenn wir aufgeschlossene, entleerte, aufnahmebereite Gefäße sind, mit unerhörten Siegeskräften. Dieses Wort soll uns hineinführen in das Passa-Kapitel von 2. Mose 12. Meine Freunde, wenn jemand ein Haus kennenlernen will, meinetwegen ein Palast oder sonst ein größeres Haus, oder wenn jemand eine Stadt kennenlernen will, so ist das Erste, was er macht, dass er sich einen Plan verschafft. Und aufgrund dieses Planes weiht er sich einmal in das alles ein, was er dann in Einzelheiten sehen und erleben wird. Genauso macht es der Heilige Geist. Das Alte Testament ist ein gewaltiger Planriss. Schattenriss könnte man auch sagen mit einem biblischen Wort. Eine Darstellung, ein Muster dessen, was Gott tut mit seiner Schöpfung. Und ich denke, aus diesem kindisch-egoistischen Standpunkt, mich interessiert nur, was ich einmal sein werde und was ich bin. Und das andere ist mir nebensächlich. Ich denke, diesen Standpunkt haben wir überwunden und sind auch darin Nachahmer Gottes geworden, dass wir seine Gedanken nachdenken dürfen. dass wir den Glauben Gottes haben dürfen. Habt Glauben Gottes, heißt jenes Wort, das übersetzt wird, habt Glauben an Gott. Ich denke, dass auch wir das begreifen, dass der Planriss des Alten Testamentes vieles in Einzelheiten sagt, was im Neuen Testament wie von einem Chefarchitekten in großen, gewaltigen Strichen gezeigt und gezeichnet ist. Und so wollen wir auch die Pläne Gottes in der ganzen Bibel, seine Modelle kennenlernen und wollen in den Vollumfang des Heiles und der Erlösung hineinschauen und hineinwachsen und hindurch sterben bis zum Ziel der Verklärung. Ich will nun versuchen, aus diesem euch allen bekannten Kapitel 2. Mose 12 von dem Gesetz vom Sabbat, Verzeihung, vom Passa, euch einiges darzustellen. Wir wissen ja, dass Passa heißt Vorübergehen. Schonendes Vorbei- oder Vorübergehen. Und dass in dem Passa die tiefste und letzte Sehnsucht aller Geschöpfe gelöst ist. Wie kann der große, heilige, wunderbare Gott an mir armen, sündigen, befleckten Geschöpf wohlgefallen haben? Wie werde ich eilig mit dieser ungeheuren Spannung, mit diesem unüberbrückbaren Abgrund zwischen ihm, dem Großen, und mir, dem Kleinen, ihm, dem Heiligen, mir, dem Unheiligen, ihm, dem Reinen, und mir, dem Unreinen, wie wird dieser tiefe Abgrund überbrückt? Das ist die Frage. Luther nannte sie so, hat sie so formuliert: Wie kriege ich einen gnädigen Gott? Wie werde ich meine Schuld und Sünde, meine Gebundenheiten, Ängste, meine Schwermut, meine Verzweiflung, meine Selbstmordgedanken, meinen Ekel, mein Grauen vor dem Leben und der Zukunft, wie werde ich die los und bekomme bleibende Freude, völligen Frieden, heilige Vollmacht in mein armes, einem Schutthaufen gleichenden Lebens? Das ist das Problem. Um nichts Geringeres handelt es sich. Und die Intensität und Extensität, das heißt die Tiefe und die Weite dieses Problems, ist so groß, als es denkende und fühlende Geschöpfe gibt. Aber nicht nur das, nicht nur auf die Menschen und Engel und Geisterwelten, sondern auch auf alles das, was geschaffen ist und jetzt noch in Niedrigkeit seufzt und stöhnt. Wir leben ja in einer seufzenden oder stöhnenden oder ächzenden Schöpfung. Alle bekommen diese Spannung gelöst und erfahren die Verwandlung von aller Angst und Niedrigkeit in die Glorie und Herrlichkeit Gottes durch die Erlösung, die wir heute betrachten wollen. Und die hat ihr erstes, klar umrissenes, tief deutliches Vorbild im Passa, weil uns da nicht nur gezeigt wird, was das Blut des Lammes bewirkt, sondern auch, welche Einstellung und in welcher Verfassung wir in diesem Geborgensein unter dem Blut des Lammes verharren, um tadellos und lauter und sieghaft zum Ziele zu kommen, wie einst dieser Herr und Haupt. Und das sind wichtige Dinge, die da hineinspielen, die ich natürlich nur knapp um anreißen und andeuten kann in einer Morgenstunde. Gott öffne unsere Herzen und lasse uns seine volle Erlösung aufstrahlen, lösen, beglücken, erleuchten, beseligen, uns ausrüsten mit neuen heiligen Kräften und Freuden. Das ist meine Bitte für euch, meine Freunde, und auch für mich persönlich. Ich fange an und sage erstens, das Passa, das Passalamm, im engeren Sinne, war ein Lamm ohne Fehl und ohne Flecken. Wenn an einem Lamm irgendein Fehler war, dann durfte es nicht als Passalamm gebraucht werden. Und es ist ergreifend zu sehen, wie dieselben 11 Fehler und Makel, die nicht sein durften an den Opfertieren, wie genau dieselben 11 Fehler und Makel nicht an dem sein dürften, der als Priester das Opfer darbrachte. Wir finden dieselben 11 Möglichkeiten der Sünden und Fehler und des Untauglichseins bei den Opfertieren wie bei den Opfernden. Und so sind diese 11 Fehler oder keiner dieser 11 Fehler an Christus gewesen und so sollte auch keiner dieser 11 Fehler an uns, an dir und mir gefunden werden. Ich darf euch bekennen, als ich in diesen Spiegel hineinschaute, da bin ich zerbrochen, tiefer als in der Stunde meiner Bekehrung. Das darf ich euch bezeugen, meine Freunde. Und wo das steht, das werdet ihr ja selber wissen, im dritten Kapitel, im dritten Buch Mose, Kapitel 22 und Kapitel 21. Das sind diese 11 Fehler, die weder am Opfertier noch an dem Opfernden gefunden werden. Und unsere Errettung besteht deshalb in der Sündlosigkeit und Fehlerlosigkeit Christi. Die meisten frommen Leute meinen, unsere Errettung bestünde in unserer Sündlosigkeit als Voraussetzung. Das ist ein großer Trug. Das treibt uns in die Verzweiflung, wenn wir das meinen. Nein, Christi Sündlosigkeit und die Vollgültigkeit seines Opfers, die auf der Sündlosigkeit beruht, das ist das Fundament unseres Heils. Und nun lasst mich versuchen. Das erste ist ein Lamm ohne Fehl. Ich kann natürlich unmöglich auf diese 11 Fehler des Opfertiers oder des Opfernden eingehen, die von dem Opfer selbst ausschließen. Das kann ich nicht. Aber ich will nur Folgendes sagen. Ich lese aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 12, Vers 3 bis 5, wo geschrieben steht. Redet zu der ganzen Gemeinde Israel und sprechet, am 10. des Monats nehme ein jeder ein Lamm für ein Vaterhaus. Ein Lamm für ein Haus, das heißt für eine Familie. Und wenn das Haus nicht zahlreich genug ist, wenn vielleicht nur 2 oder 3 Köpfe da sind, die nicht ein ganzes Lamm verzehren können, dann nehme man seine Nachbarn hinzu, er und sein Nachbar, und das nächste Haus und so weiter. Meine Freunde, jede Familie braucht ein reines Lamm. So war es damals. Das ist heute noch genauso. Wenn in einer Familie nicht ein Glied ist, ein Familienglied, Vater oder Mutter oder Tochter oder Sohn oder Oma oder Tante oder wer es auch sei, eine Familie, die in der Gesinnung Christi steht, die lieben und schweigen und beten und vergeben und trösten und tragen kann, die in der Lammesgesinnung steht, die bereit ist, sich selbst in ihrer Reinheit und Treue des Glaubens, sich selbst schweigend und segnend und vergebend hinzugeben, dann ist dauernd Kraft da. Bist du bereit, Bruder und Schwester? Bin ich bereit? Das habe ich mich 100-mal gefragt. Vor Gottes Angesicht, bin ich bereit, bist du bereit, dieses Lamm zu sein? Für jede Familie ein Lamm. Das Lamm muss schweigen können. Das Lamm muss lieben können. Das Lamm muss bereit sein, sich zu opfern. Und wo ein solche Lammsnatur ist, ein solcher Christusgleicher, Mann oder Frau oder Kind oder Greis, ist einerlei, da ist der Segen Gottes da. Wenn wir das mal so nehmen, diese Geschichte, sie nicht sofort auf Christus deuten, das ist ja die tiefste, die letzte, die eigentliche Deutung, sondern einmal auf uns deuten. Brüder, da erleben wir einen solchen Bankrott, der tiefer ist als der der ersten Sündenerkenntnis. Das will ich aber nur anreißen, für jede Familie ein Lamm ohne Fehl. Das Lamm wird geschlachtet und das Blut wird gestrichen, von außen her sichtbar, nicht von innen her, von außen her sichtbar, an die beiden Pfosten und an die Oberschwelle. Ich sage das deshalb so prägnant und unterstreiche das, weil bezüglich des Blutes Jesu Christi in unserer christlichen Literatur und auch in unseren christlichen Liedern und auch in vielen christlichen Kreisen eine oberflächliche, seelische, magische Auffassung herrscht, die biblisch unhaltbar ist. Die Kraft ist in dem Namen Jesu, in seinem Heiligen Geiste. Und das Blut ist das Lösegeld. Und zwar ist das Blut ja in der Seele, auch in unserer Seele. Unsere Seele ist im Blute und ist vergossen für die Seele zum Loskaufen. Und dieses Blut ist so gestrichen, dass Gott es sieht, beziehungsweise sein Vertreter, sei es sein Engel, sein Bote. Wenn ich das Blut sehe, sagt der Herr, will ich vorübergehen. Das Blut ist die Zahlung, ist das Lösegeld für unsere Sünden. Aber dass der Geist macht uns das lebendig, der Geist ist das Übergeordnete, das Blut ist das Fundament unseres Heils. Aber vollendet werden wir durch den Heiligen Geist, aber aufgrund des Blutes. Das müssen wir einmal lernen. Es herrschen hier viel seelische, oberflächliche, törichte Auffassungen, sagte ich. An die Oberstelle, Vers 7, steht das in unserem Kapitel, 2. Mose 12, Sie sollen von dem Blute nehmen und es an die beiden Pfosten und an die Oberschwelle tun, an den Häusern, in welchen sie essen. Sie stehen also unter der Deckung des Blutes. Nun wirst du fragen, ja, was heißt das, die Oberschwelle und die Seitenpfosten und so weiter. Wir dürfen das, wir müssen das deuten aufgrund des Schriftganzen, dass wir Geist, Seele und Leib, unser natürliches Sein, auch der Geist, den Gott uns gab, dass wir das stellen unter die deckende Kraft des Blutes durch den Glauben. Und dass wir diese Weihe und dieses Bewusstsein stellen unter das Blut in dem Anrufen des Namens des Herrn, dass wir das immer wiederholen. Dass wir immer wieder mal in heiligen Stunden uns bewusst unter die Sühnkraft, unter das vollbrachte Opfer stellen, indem wir den Namen des Herrn anrufen und seine Lebenskräfte empfangen, Leib, Seele und Geist. Oder die Funktionen unseres Ich, Denken, Fühlen und Wollen, dass wir die drei Grundfunktionen unseres Ich, unserer Seele, dass wir diese drei Funktionen immer wieder bewusst unter die reinigende, lösende Kraft des Blutes und unter die Segnungen und umgestaltete Dynamik des Heiligen Geistes stellen. Brüder, ich kenne Leute, die sind seit 30, 40 Jahren bekehrt und ruhen aus auf irgendeinem Rausch, den sie hatten, als sie zum Glauben kamen, als sie meinetwegen vortraten oder die Hand erhoben oder irgendwie. Brüder, das reicht nicht. Das reicht nicht. Es genügt nicht, dass man einmal berauscht war vor 40 Jahren, sondern dass man täglich aus der Welt heraus und in Christus hineinstirbt. Täglich sterbe ich. Wenn man das nicht bejaht, bleibt man irgendwie stecken. Und unsere Kreise, unsere Kirchen und Freikirchen und Gemeinschaften und wie sie alle heißen, und ich komme ja in die mannigfaltigsten Brüderkreise hinein und Geschwisterkreise. Ich komme in Kirchen und ich komme in Freikirchen und ich komme in ganz freie Kreise. Da ist überall dasselbe. Die Gemeinde der erstkrönenden Geisterfüllten ist nicht in irgendeiner Organisation, sie geht durch alle Kreise hindurch. Da gibt es geisterfüllte Erstlinge, Lämmer, die sterben, und Löwen sind, die siegen. Das gehört nämlich zusammen, das sterbende Lamm und der siegende Löwe. Man kann nur beides zugleich sein. Du kannst nicht nur eines sein. Unmöglich. Man kann nicht nur Lamm sein, das sich töten und schlagen und Unfug bringen lässt. Daraus erwächst dann die sieghafte Kraft des Löwen, des Herrschens über die Sünde. Man kann auch nicht nur Löwe sein, der nicht den Sterbensweg des Lammes gehen will. Ihr lieben Geschwister, das ist das, was ich immer versuche, als Bipolarität, als zwei Seiten der Schrift darzustellen, die in einer Synthese zusammengehören und die doch scheinbar ganz entgegengesetzt sind. Es ist doch kein größerer Unterschied irgendwie zwischen Tieren als der zwischen einem wehrlosen Lamm, das sich schlachten lässt, ohne den Mund aufzutun. Und einem Löwen, der von Gott seine Speise fördert und seine Beute zerreißt. Das ist doch ein Unterschied. Und doch ist das dasselbe. Denn Christus ist das Lamm. Und Christus ist der Löwe aus Juda. Das heißt zum Lobe Gottes. Das sind Dinge, die kann man nur ersterben und erlieben und erglauben. Und fassen und nehmen. Dann kann auch so sagen, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sind die drei Pfosten, die bestrichen vom Blute des Lammes, uns unantastbar machen für den Feind. Wenn wir glauben, die Erlösung hat genauso gut die Sünden unserer Vergangenheit getilgt, wie sie uns jetzt die Kraft gibt zu einem heiligen, wohlgefälligen Leben und Zeugnisdienst, und wird uns, komme was da wolle in der Zukunft, was auch kommen mag, wunderbar zum Ziele bringen. Wenn ihr das fassen, dann versteht ihr die Einheit, das Dreistücke, die Seitenposten und die Oberschwelle. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, Denken, Fühlen, Wollen, Geist, Seele und Leib, dass sie hineingestellt sind unter die deckende Kraft des Blutes und unter die Zucht und Leitung und Lebendigmachung des Heiligen Geistes. Denn diese beiden Dinge gehören zusammen. Kreuz und Auferstehung sind eine unteilbare Einheit. Die Schmach des Kreuzes und die unerhörte Kraft seiner Auferstehung, mit der er das Alter wandeln wird, sind vor Gott eine Einheit, obwohl nach unserem Denken sie ganz verschiedene Stationen sind. Das eine Schwachheit und Niederlage und Leiden und Jammer und das andere Triumph und Sieg und Herrlichkeit. Wollen wir das lernen? Ich komme nun zu einem dritten und bezeuge Folgendes. Nach Vers 8, 2. Mose 8, muss Folgendes der Fall sein. Das Lamm wird gebraten am Feuer, wird mit ungesäuerten Broten und drittens mit bitteren Kräutern gegessen. Das geschlachtete Lamm gebraten am Feuer, mit ungesäuerten Broten und bitteren Kräutern. Das ist mit dem Passahlamm im Vorbild geschehen. Das ist mit dem Herrn Jesus in Wahrheit und Wesenhaftigkeit geschehen. Und jetzt kommt etwas, was einem ein bisschen unangenehm ist. Und so wie er war in dieser Welt, geschlachtet, verbrannt am Feuer, das heißt durch das tiefste Gericht gehen, mit ungesäuerten Brot, das heißt, bis ins Gedankentrauen Triebleben gereinigt von der Sünde, und bitteren Kräutern, das heißt, mit der Leidenswilligkeit, ich freue mich in den Leiden, das sind die bitteren Kräuter, ja. So wie er war in dieser Welt, sind auch wir in dieser Welt. Ich sprach deshalb nicht, bist du bereit, die Vollgültigkeit des Erlösungswerkes anzuerkennen, dass du gar nichts zu tun hast, er hat es vollbracht. Und er freut sich bis ins Ziel der Vollendung. Bist du bereit, das zu glauben? Dann sagt ihr alle begeistert, ja. Wenn ich aber frage, Bruder und Schwester, bist du, ich fange jetzt mit Punkt 1 an, bereit, das Lamm in deiner Familie zu sein? Der Hüttenbock, auf dem man alles abladen kann. Und der schweigt und blinkt und vergeht und trägt. Bist du bereit? Und bist du bereit, geschlachtet, gebraten am Feuer, mit Brot, mit heiligem Brot, ohne Sauerteig und mit bitteren Kräutern, bist du bereit, dich so servieren zu lassen? Da überlegen wir uns die Sache gründlich und da merken wir, wie die Substanz des Glaubens, die in dem Schriftganzen wurzelt, die in der innersten Hingabe und Liebe an Jesus ihre Quellen hat und ihre Kräfte schöpft, wie arm wir daran sind. Meine Freunde, ich bin an diesen Worten zerbrochen, schon vor Jahrzehnten. Und immer wieder werden sie lebendig. Und deshalb möchte ich sie hier euch als Botschaft sagen. So sagen, dass ich es einmal verantworten kann, wenn ich heute zum letzten Mal bei euch wäre. Und dass ihr es verantworten könnt, wie ihr es hören dürft. Das ist das Dritte, was ich sagen will. Das Lamm wird gebraten, wird geschlachtet, gebraten am Feuer, mit ungesäuerten Broten und bitteren Kräutern genossen. Das müssen wir alles einmal genau analysieren, auseinanderlegen nach der Schrift, was das bedeutet. Denn wir leben von jedem Wort, das geschrieben steht. Nicht nur aus dem Epheser und Kolosserbrief, die wir uns daraus picken als Rosinen. Nein, nein, wir leben von jedem Wort, das geschrieben steht. Und damit war damals das Alte Testament gemeint. Bruder und Schwester, lernst du von jedem Wort der Schrift leben? Du wirst antworten, ach nein, das kann ich nicht. Die meisten Worte der Schrift, die sagen mir gar nichts. Was sagen dir die langen Aufzählungen von Namen? Was sagen dir die toten Gesetzesvorschriften? Die sagen uns gar nichts. wenn wir vom Geiste Gottes erfüllt wären, wenn uns jedes Wort aufgeschlossen wäre in seiner inneren Substanz als Christusträger, wir würden von jedem Wort der Schrift leben und würden überströmende Licht- und Freudenkräfte empfangen von Gott. Wollen wir das lernen? Und auch das hier, was von dem Lamm geschrieben steht, gilt in erster Linie von Jesus, dem Lamm, und gilt aber auch von uns, die wir täglich geschlachtet werden, die wir wie Schlachtschafe geopfert sind, Römer 8, und die wir täglich werden. Meine Brüder, das sind harte Worte, wer mag sie hören, aber das ist unser Leben, das ist unser Gottesleben, diese Botschaft. Nun gehe ich weiter und habe noch Ernsteres zu sagen. Ich lese den Vers 11. Und so sollt ihr es essen. Wer mich isst, sagt der Herr Jesus in Johannes 6, wer mein Blut trinket, hat das ewige Leben. Und ich werde ihn auferwecken. Und wie der Vater mich gesandt hat, so werde ich ihn senden. Du hast nicht nur die Gleichheit des Todes Christi, du hast nicht nur, höre, die Gleichheit der Auferstehung Christi, so herrlich, so strahlend, so vollkommen, ihm gleich, sondern du hast auch die Gleichheit der Sendung Christi. Deine weltweite Sendung als Glied am Christuskörper entspricht der des Sohnes Gottes, denn du bist ja mit ihm zur Einheit geworden. Das ist die Botschaft, wie wir sie brauchen. Das ist die fülle Botschaft. Das ist das volle paulinische Evangelium des Leibes Christi, meine Freunde. Und nun verstehen wir vielleicht, und ich hoffe, dass ihr mit innerster Ergriffenheit die vier Punkte jetzt hört, die ich euch sage. Von der ich immer wieder mit unsagbaren Freuden und Kräften, mit Demütigung, aber auch mit Frohlocken erfüllt werde. Das möge der Geist Gottes euch jetzt geben. Wie sollen wir essen? Das heißt nicht nur, wie sollen wir zum Brot brechen oder zum Herrenmahl gehen. Das heißt das auch. Es heißt aber viel mehr, viel mehr. Denn wir sind ja ihm gleich geachtet. Der Herr Jesus war das Schlachtschaf der Welt, der Assasel, der Sündenbock. Das Passalam, das war der Herr Jesus. Und wir sind es auch. Und wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Und sterben täglich. Meine Brüder, wie sollen wir uns verzehren, verbrauchen lassen? Wir sind auf der Welt, um verbraucht zu werden. Wir sind auf der Welt, um aufgerieben zu werden. Und aus diesem sich verbrauchenden, sich verzehrenden Leben strömen neue Richtungen und neue Wesen. Strömt das universale Heil für das Weltall. Durch dein Sterben, deine Tränen, die niemand sieht, dein sich beugen vor Gott, wo du das letzte loslässest, die letzte Eigenliebe, wo du bis zum letzten Winkel deines Herzens rufst und flehst, Herr, entleere mich von allem und fülle mich mit dir, randvoll, überfließend. Das ist das Heil des Universums, so wie der Herr Jesus dein und mein Heil ist, sein Reinheit, sein Kreuzestod, so ist dein Sterben, dein Leiden und Christi Willen. Die Substanz, aus der das Heil der Welt quillt, das lehrt die Schrift. Das sieht aber nicht jeder, weil das nicht sehen will, weil ihm das nicht passt. Ja, einen lieben Heiland, der für mich gestorben ist. Halleluja, Amen, wunderschön. So, heute Mittag gehe ich auf den Sportplatz und dann gehe ich an meinen Fernseher. Der liebe Heiland. Ach, meine lieben Freunde, so machen es viele. Unter euch hier und im Westen und im Süden und überall auf der Welt. Wollen wir nicht dabei stehen bleiben, sonst betrügen wir uns selbst. Ich nenne ein Herrenwort, ein Jesuswort. Wer nicht absagt allem, der kann nicht mein Jünger sein. Und wenn der Herr solche Maßstäbe angelegt hat an sein Volk Israel und seine jüdischen Jünger, und jetzt gebrauche ich eine paulinische Formel, wie viel mehr sind das dir und mir, den Gliedern des Körpers des Christus? Wie viel mehr? Wie viel mehr? Denn an mich stelle ich ernstere Forderungen als an andere. So sind das dir und mir, den Gliedern des Körpers des Christus. Wie viel mehr? Wie viel mehr? Denn an mich stelle ich ernstere Forderungen als an andere. Ich bin verantwortlich für das, was ich denke und träume und rede und schweige und tue und unterlasse. Und du für dich, denn ich muss mal für mich Rechenschaft geben, und du für dich. Meine Freunde, lassen wir uns das sagen, dass wir das Kreuz Christi verstehen. Und nun will ich diese vier Punkte nennen, für die meine jetzigen ernsten Worte nur eine Einleitung sind. Zu euch gekommen, dafür sie mir glauben, als Bringer höchster Freuden, als Bringer heiliger Vollmacht und göttlicher Kräfte, ganz gewiss. Aber der Weg dazu ist immer der Lammes- und Sterbensweg. Ohne das geht es nicht. Und nun will ich euch sagen, wie das Passahlamm genossen werden sollte von Israel, dort in Ägypten, wie der Herr Jesus sich als Opfer gebracht hat und wie du und ich als Glieder des Körpers des Christus ihm zum universellen Weltalltag zur Verfügung stehen. Und dann bitte ich euch ganz sacht, ja zu dem Kreuz. Das heißt aber nicht nur, du hast vor 2000 Jahren vollbracht, es ist alles in Ordnung. Ja, das ist wahr, das ist wahr. Und deshalb habe ich diese drei triumphalen Worte euch vorgelesen. Er hat es getan, er hat es vollbracht. Ich habe die Welt überwunden, ich habe die Welt vollzogen. Es ist vollendet. Deshalb habe ich euch die drei Worte zu Anfang genannt. Aber wenn aus dem Siege Christi nicht dein und mein Siegesleben herausfließt, herauswächst als Frucht, dann haben wir nur ein blasses Gedankengebäude in unserem Kopf. Aber das Leben Gottes pulsiert doch nicht in uns. Und das muss so werden. Dazu will dieses Karfreitagfest, wenn ich sagen darf, denn Brotbrechen und das Opfern Christi ist ja eine Festfeier. Eine Festfeier. Bitte, nach dem ersten Korinther 5. Und zweitens, die Auferstehungskräfte, die fließen aus der Opferstellung, aus der Totalhingabe deines und meines Lebens, die wir als Nachahmer Christi, die wir als Glieder am Leibe, am Körper des Christus einnehmen. Das ist das Evangelium in seinem ganzen Ernst, aber auch in seiner triumphierenden Siegeskraft. Diese vier Stücke lauten, Vers 11. So sollt ihr es essen. Israeliter in Ägypten. Christus, als er sich opferte und die an ihn glaubten. Und wir, die wir uns selbst in Totalweihe Christus geben, weil er bald kommt. Wie wir im Geist mit ihm eins werden wollen, in der Gesinnung mit ihm. Auf das wir auch in der Leuchtkraft unseres Auferstehungsleibes ihm gleich werden. Das ist viel gesagt. Das ist unerhört. So sollt ihr es essen. Und nun werden vier Stücke genannt. So köstlich und so gewaltig, so ernst und so verantwortungsvoll. Ich weiß, es gibt viele Kreise, die können das Wort Verantwortung nicht hören. Sie sagen, aber, Gott hat die Verantwortung übernommen. Ich weiß das. Mir haben Leute gesagt, in der Schweiz, wenn ich einen Ehebruch begehe, hat ja Gott vorher gewusst. Der weiß doch alles. Dafür ist ja Christus gestorben. Wer so redet, wer kein Leid trägt über seine Sünde, dessen Gericht ist gerecht. Das sagt Paulus in Römer. Also meine Freunde, noch einmal, vier Stücke. Und ich bitte, ich rufe zum Herrn, und diese vier Stücke jetzt aufzuschließen. Erstens, eure Lenden gegürtet. Die Lenden sind in der Schrift das Bild für die innerste Gesinnung, für das, was im Verborgenen vorgeht. In den Nieren, du prüfest Herz und Nieren. Die Lenden sind der Sitz des Samens, sind der Sitz der innersten Kräfte. Und diese Lenden sollen gegürtet sein, und der Gürtel ist das Bild der Wahrheit. Das heißt, unser innerstes Sein, unser innerstes Wesen, unsere geheimsten Wünsche und Sehnsüchte, die wir gar nicht den Mut haben, vor Gott einmal auseinanderzubreiten, die sollen unter die volle Wahrheit Gottes kommen. Mit anderen Worten, wir müssen einmal radikal wahr werden, diesen die direkten und tiefsten Geheimgründe unseres Wesens. Nicht nur bis ins Unterbewusste, sondern bis hinein ins Unbewusste. Das ist für den, der nur ein wenig von Psychologie versteht, ungeheuer. Denn unsere Seele, die besteht aus so einem Stückchen Bewusstsein und aus so einem Tortenausschnitt Unterbewusstsein und all das andere ist Unbewusstes. Und da will der Heilige Geist hineinleuchten, was an Sündenmöglichkeiten in uns ruht, dass wir daran sterben. Wer noch nicht gestorben ist, nicht an seinen Sünden, sondern an den Sündenmöglichkeiten, denen er konfrontiert, das heißt gegenübergestellt ist, Stunde um Stunde, der weiß noch nichts von der Tiefe der Sünde. Der weiß aber auch noch nichts von dem Jauchzen und Frohlocken des Stehens im vollbrachten Heil. Und das gilt für uns alle. Also die Lenden und Gürtel bedeutet, dass wir in unseren tiefsten, innersten Sehnsüchten, in den Wurzeln unseres Lebens und Daseins und So-Seins uns von der Wahrheit Gottes völlig einmal nackt ausziehen lassen. Und dann diesen Gürtel der Wahrheit anlegen. Gegürtet an den Lenden. In unserem tiefsten Wesen völlig offenbar und wahr geworden, wo man den Mut haben muss, sich total zu blamieren. Total zu blamieren. Freunde, das ist etwas. Glaubt ihr, es wäre für Jesus keine Blamage und Schande ohne Gleichen gewesen, völlig nackt am Kreuzen des Stammes zu hängen. All unsere künstlerischen Darstellungen, die sind ja sehr süß und verlogen und pietätvoll und so weiter. In Wirklichkeit war die nackte Schandgestalt Christi, vielleicht hat die grüne Wald mit am besten noch dargestellt, nämlich am widerwärtigsten. Meine Freunde, ich will euch nur auf eins aufmerksam machen. Wir haben gelesen, die Weiber standen von Ferne. Ja, warum sind die denn nicht wieder ins Kreuz gekommen? Zwei sind ja gekommen. Die Mutter und die Maria Magdalena. Das hat alles eine tiefe Bedeutung, auf die ich jetzt nicht eingehen kann. Aber die anderen Weiber standen von Ferne, weil es nach dem Gesetz einem jüdischen Weiber verboten war, einen fremden Mann nackt von der Nähe zu sehen. Das war ein Gesetz in Israel. Und deshalb standen die von Ferne. Das war eine Schmach und Schande für den Herrn Jesus, nackt am Kreuz zu hängen. Den Sohn Gottes. Wenn es schon eine Schande war nach dem Gesetz, dass Kinder die Blöße ihrer Eltern sahen oder betrachtet sind. Das war eine große Schande. Lest mal die Stellen alle nach. Denkt an Noah und so weiter und so weiter. Wie viel größer ist die Schande, wenn das gefallene Geschöpf seinen Schöpfer nackt da hängen sieht. Wo die Liebe aufs scheußlichste in ihr Gegenteil untertierischer Art, versenkt wurde in Schmutz und Dreck in der sogenannten sexuellen Frage. Und da hängt der Sohn Gottes nackt. Diese Bemerkung, dieser Hass, dieser Hohn, dieser Schmutz, können wir uns gar nicht vorstellen. Meine Freunde, wir müssen den Mut haben, uns vor Gott völlig zu entblößen und zu blamieren. Bitte, wenn du noch keine Freude hast im Herzen, die volle Freude Jesu, und wenn du noch keine Kraft und Vollmacht hast in deinem Reden und Schweigen, mit einem Stein und Wesen, ist vielleicht, höre was ich dir sage, ist vielleicht der Grund der, dass du noch nicht den Mut hattest, dich vor deinem Gott total zu blamieren. Die letzten Stützen deines stolzen Wertbewusstseins, eines gebildeten oder eines modernen Menschen zerbrechen zu lassen und vor Gott in den Dreck zu sinken. Das ist die Welle jeglicher Freude und jeglicher Vollmacht. So. Weißt du jetzt, warum du so wenig Freude und Vollmacht in deinem Leben hast? Was ich eben sage, habe ich aus der Schrift gelernt und in meinem Leben erlebt und an Hunderten und Tausenden in den 43 Jahren, in denen ich Gott dienen darf, erfahren und erprobt. Ich rede nicht als Jüngling von einem grünen Tisch, sondern ich bezeuge das durch das Wort, den Geist. Gast und die Brüder, also die drei Zeugen. Das war das erste Stück, die Lenden gewürdet. Das zweite Stück heißt die Füße beschuht. Zweites Stück. Sklaven und Verbrecher und Sträflinge und Kriegsgefangene, die durften keine Schuhe tragen, die mussten barfuß gehen. Das war nicht nur bei Israel, das war auch bei anderen Völkern. Und nur der freie Mann, der kein Sklave war, kein Verbrecher war, der durfte Schuhe an den Füßen tragen. Und nun steht hier an den Füßen die Schuhe. Deshalb war es auch das Erste, was der Vater befahl, hinsichtlich des Heimkehrens des verlorenen Sohnes, gebt ihm Schuhe für die Füße. Denn als Schweinehirt musste er barfuß laufen. Meine Freunde, die Schuhe an den Füßen bedeutet, Gott zur Verfügung stehen. Die Schuhe an den Füßen heißt von seinen heimlichen Lüsten und Leidenschaften frei geworden zu sein. Von seinen geheimen Bindungen, die uns zu Sklaven machen. Das können ganz feine Bindungen sein. Das können sogar fromme Bindungen sein. Frei geworden zu sein. Das kann Tabak und Koffein und Fernseher sein. Fußball-Toto, da geht es schon ins Dämonische über. Meine Freunde, Schuhe an den Füßen heißt frei geworden zu sein, denn nur die Freien durften Schuhe tragen. Und die Sklaven gingen barfuß. Wenn all die Sklaven der Sünde sind, der Augenlust, der Fleischeslust, des Hochmutes, des Lebens, der Mammon und dem Sexus verfallen und versklavt, der Unversöhnlichkeit, der Neid, dem Hochmut, dem krankhaften Geltungsbedürfnis, wenn alle die barfuß gehen würden, da wird niemand mehr mit so hohen Absätzen rumlaufen. Wird euch darauf verlassen. Dann würden die Menschen da draußen barfuß rumlaufen. Und wir hier, wir Fromme, wir extra Fromme, wie viele wären von uns barfuß? Meine Freunde, seit ich das erfahren habe, beschuht an den Füßen mit der Bereitschaft des Evangeliums des Friedens. Das heißt, bereit, mit jedem im Frieden zu leben. Das gehört auch dazu. In bewusster Feindschaft leben. In bewusster Achterrederei leben, bewusster Verleumdung leben, bewusster Bosheit und Kritiksucht. Meine Freunde, das heißt barfuß im Dreck stehen, beschuht an den Füßen. Oh, ich bin an diesem Wort erbrochen. Und deshalb möchte ich es so sagen, meine lieben Freunde, dass wir, die wir noch nicht beschuht sind an den Füßen, auszerbrechen. Weil nur durch das Zerbrechen das Heil kommt. Weil die Analyse, das Zergliedern, das Ausziehen, das Nacktmachen nur die Voraussetzung ist für die heilige Synthese, die in ihrem Endsieg lautet, Gott alles in allem. Synthese heißt zusammensetzen und Analyse heißt auseinanderbreiten. Und ich verstehe nicht, dass es liebe Brüder gibt, die wollen immer nur zerschneiden, die wollen immer nur auseinanderschneiden. Aber die große Einheit wollen sie nicht sehen. Ich wundere mich. Meine Brüder, noch einmal. Das zweite war beschild an den Füßen. Das dritte heißt der Stab in der Hand. Heute haben ja nur diese Bischöfe, die Erzbischöfe, die haben ihren Krummstab in der Hand. Höchst demonstrativ. Dabei ist der Stab in der Hand, ist der lebendige Glaube. Und ist die heilige Vollmacht, der Stab in der Hand. Man muss das verstehen, dass ein Wanderer damals den Weg, der ja kein asphaltierter Weg war, kein Autobahn, der von allerhand schmutzigem, niederem Tier bevölkert war, dass er den Stab brauchte, um da oder dort einmal ein Tier abzuwehren. Da hat der Stab, der heute zum Spazierstock entartet ist, das heißt, jetzt sieht man das ja auch nicht mehr. Als ich ein junger Mann war von 15, 16, hat jeder seinen Spazierstock gehabt. Das war so eine Krankheit damals. Ja, die wechseln ja die Modekrankheiten, je nachdem, den Psychopathen, die Mode kommandieren. Ja, also, noch einmal. Der Stab in der Hand bedeutet den lebendigen Glauben, das Glaubensvertrauen, das Geborgensein, einen goldenen Wanderstab ich in meinen Händen habe. Dieser Stab, das ist mein Glaube. Ich wiederhole diesen wunderbaren Vers immer wieder, weil hier eine Symbolverdoppelung vorliegt. Goldenen Wanderstab. Gold ist das Bild des Glaubens und des Vertrauens und der Treue. Und Stab ist das auch. Und das ist eine sogenannte Symbolverdoppelung. Die finden wir ja in der menschlichen Sprache immer wieder. Zum Beispiel eine Drachbare und ein Lindwurm. Das sind alles, die beiden Zippen sagen genau dasselbe. Ich sage das nur nebenbei, um zu zeichnen, wie dieses göttliche Buch und auch die Ausdrücke der Menschen, wie die rein menschlich sind. Ja, mir sind solche Kleinigkeiten eine Quelle tiefer Einblicke und tiefer Seligkeit. Ich erwarte das nicht von jedem, aber Gott hat es mir geschrieben. Mein Herz verlockt und jubelt in heiliger Freude. Und es fällt mir manchmal schwer, das für mich zu behalten. Fällt mir manchmal sehr schwer. Ja, und wenn mein Schornsteinfeger kommt und kassiert, und wenn mein Gasableser kommt, und wenn mein elektrischer Ableser kommt, und so weiter und so weiter, und kommt manchmal, löse ich die anderen ab, kommt ein neuer, ich kann nicht schweigen, Ja, ich muss es ihm sagen, ich muss ihm ins Auge schauen und ihm die Hand auf die Schulter legen. Sagen Sie mal, lieber Kamerad, sind Sie ein glücklicher, erlöster Mensch? Ich habe noch nie erlebt, bei den vielen, vielen Hunderten derartiger Erlebnisse, dass einer sagt, was fällt Ihnen ein, sich in meine persönlichen Angelegenheiten zu mischen und so weiter. Noch nie. Im Gegenteil, viele sagten, ja, meine Frau hat ihr Häppchen gelesen und meine Kinder haben ihre Schrift gelesen. Haben Sie nicht noch mehr von diesen Schriften? Das habe ich immer wieder erlebt, bis in die allerletzten Tage hinein. Aber das nur am Rand, verzeiht, wenn mein Herz mir mal durchgeht, einen Stab in der Hand, ist was Wunderbares. Im lebendigen Glauben stehen, das ist das Dritte. So hat Christus sich geopfert. So genossen es die Israeliten in Ägypten. So starb der Herr am Kreuz und so sterben wir täglich hinein in die Herrlichkeit. Bitte. Seid ihr damit einverstanden? Wollt ihr das tun? Wollt ihr Karfreiter wirklich einmal so in seiner Tiefe nehmen, dass wir eher ein Sterbender war in dieser Welt, auch wir sterben, dass wir eher am Kreuz gekreuzigt wurden, auch wir mit ihm gekreuzigt sind. Bleiben der Welt und der Sünde heute. Meine Brüder, meine Schwestern, nehmt das mit, nehmt das mit. Ihr werdet Kräfte und Freuden und Segnungen erleben, größer und beseligender, als ihr sie seither hattet. Ganz gewiss, so ist auch mir ergangen und so geht es auch mir immer wieder. Jedes Mal, wenn ich meine Bibel lese, kommen neue Kräfte und neue Freuden und neue lösende Seligkeiten. Das ist das dritte Stück, der Stab in der Hand. Und jetzt kommt das Wichtigste. Und das möchte ich euch am tiefsten ins Herz prägen. Das vierte Stück heißt: Ihr sollt es essen in Eile. Das heißt natürlich auch, man soll schnell essen. Aber der Sinn ist viel größer und tiefer. Deshalb übersetzt auch viele, ihr sollt es essen hinwegeilend, als die Hinwegeilenden. Meine Brüder, wir sind in dieser Welt, auch in dieser Schein- und Ruh- und Giftwelt des Wirtschaftswunders. Naja, bei euch in Berlin ist es nicht so groß, bei uns im Westen ist es noch ein bisschen schlimmer. Ja. Sind wir hinwegeilende? Bruder und Schwester, hier ist eine Heimat nicht. In diesem Leib der Sünde und des Todes, in dieser Welt voll Schmutz und Kot und Lüge und Verleumdung und Bosheit, voll Leid und Schmerzen, Verbitterung und Reue und Grauen und Ekel und Tränen. Nein, nein, hier ist sie nicht. Wir sind hinwegeilende. Wir zelten hier, nach dem griechischen Urtext, wir zelten hier. Aber freilich ist die Lage, wir bauen hier Paläste und sind doch nicht als Gäste. Und wo wir ewig sollen sein, da bauen wir so wenig ein. Da liefern wir so wenig Material hin. Durch Schweigen und Lieben und Segnen und Beten und Glauben und Weinen und Hoffen. Ach, meine Freunde, wir sind hinwegeilende. Wir fühlen uns in dieser Welt je länger, je mehr wie ein Fisch, der aufs Trockene geraten ist, in einer Zumpflache, deren Wasser am Verdunsten ist, sich zu Tode zappelt. So fühlen wir uns. Wir sind nicht im Element. Unser Element heißt Christus. Und obwohl wir ihn im Herzen tragen, er in uns wohnt und bei uns ist, er durch sein Wort und sein Geist und die Brüder zu uns redet, geht uns doch nach der Melodie. Doch Heiland, ganz genügt uns nicht. Wir möchten schauen dein Angesicht. O komme bald, Herr Jesu. erst wenn wir diese Stellung als Hinwegeilende einnehmen, dass wir alles lassen, unsere Hände leeren lassen und das Ziel anschauend ihm entgegengehen. Erst da ist das Glück und die Seligkeit deines Lebens voll. Woher nicht? Woher bist du noch ein Erdgebundener, ein Verhafteter an den Staub dieser Niedrigkeit? Meine Freunde, lasst mich noch einmal sagen, so wie beim Paxa Israel das geschlachtete Lamm essen musste, so war Christus das Lamm, das der Glaube ist, gebraten am Feuer, mit ungesäuerten Broten, mit bitteren Kräutern. So gibt es das Lamm zu essen, durch den Glauben, durch die Lebenshingabe. Und so wie Israel in dieser vierfachen Stellung, erstens mit den gewürzten Lenden, zweitens mit den beschuhten Füßen, drittens mit dem Stab des Glaubens und viertens als Hinwegeilende, jederzeit bereit ist aufzubrechen und den gefahrvollen Weg durch das Rote Meer zu gehen, in das Land der Verheißung. So stehen wir in dieser Welt. Dass wir täglich sagen können, Herr Jesus, ach, wenn du heute kämst, ich freue mich. Ich freue mich auf dein Erscheinen. Und wenn du diese Einstellung hast, dann hast du darin die Garantie, dass du einmal die Krone des Lebens empfängst. Denn Paulus sagt, er hat mir bereitgelegt die Krone der Gerechtigkeit. Das ist eine andere als die Krone des Lebens. Die Krone des Lebens wird ja gegeben nach dem Jakobusbrief, denen, die lieben. Aber die Krone der Gerechtigkeit wird denen gegeben, die sein Kommen liebend ersehnen. Oder die mit Sehnsucht auf sein Kommen warten. Oder die sein Erscheinen lieb haben. Die werden gekrönt. Und wenn du einer bist, der sagt, Herr, ich habe alles dran gegeben, du weißt es. Du hast mich geprüft. Ich habe mich vor dir enthüllt und blamiert. Ich habe vor deinem Angesicht den ganzen Dreck und Wust, nicht nur der Tatsünden und Wortsünden und Gedankensünden, sondern meines innersten, vergifteten, verseuchten Seins dir gegeben und dich gebeten, Herr, halt du es im Tode, ich kann es ja nicht. Herr, ich mache ja mit meinem natürlichen Sein mich selber elend und alle die anderen, die ich durch meine Worte und meine Briefe und meine Telefonanrufe und durch mein ungeheiligtes Wesen verletze. Ich mache ja mich und andere unglücklich. Ich mache mich und andere unglücklich, so wie ich bin. Und deshalb, Herr, gebe ich mich dir. Wenn ich mein Leben in meinen Händen halte, verderbe ich es und werde ein Gestank für Gott. Und wenn ich es dem Herrn weihe, werde ich ein süßer Wohlgeruch. Und Christus, der ist mein Leben. So möchte ich wieder, Brüder und Schwestern, wenn wir uns jetzt unter das Kreuz stellen und unser Herz entbrennt, so zu werden, wie damals das Wasser, dann werden wunderbare Dinge in deinem Leben geschehen. Dann wirst du Durchbrüche und Segnungen und Freuden erleben, die du nie für möglich gehalten hättest in all deinem seitherischen pharisäischen Frommsein. Ich klage niemand an. Höchstens einen, und das bin ich. Meine Freunde, als die Hinwegeilenden ist das Größte und Wunderbarste, was es gibt. Aber ich will noch ein oder zwei Gedanken sagen, ich habe noch einige Minuten Zeit. Ja, nicht mehr, also dann höre ich auf. Dann will ich aber euch noch eines sagen, noch eines. In Vers 22b steht geschrieben, 2. Mose 12, keiner von euch soll zur Türe seines Hauses hinausgehen, bis an den Morgen. Viele, die aus Neugierde Bunker verlassen haben im Krieg, sind umgekommen. Auch bei uns in Worms, habe ich auch erlebt. Leute, die herausgegangen sind und sind getroffen worden. Dein Bunker, dein Bergungsort heißt Christus. Und wir wollen bei ihm und in ihm bleiben. Bleibet in ihm. Und auch die paulinischen Briefe ermahnen uns, bei ihm und in ihm bleiben. Bis zum Morgen, bis an dem goldenen Ufer, leuchtend der Tag erwacht. Wir wollen den Gekreuzigten anschauen und in ihm bleiben. Das Ziel ist nahe.
Der Herr kommt bald! Gelobt sei der, der für uns zur Sünde gemacht wird und der uns so herrlich vollenden wird, wie er herrlich ist und ewig sein wird. Amen. Trost, Vergebung, ewiges Leben fließt vom Kreuz dir zu. Bei dem Kreuz wird dir gegeben Himmelsruhm. Hast du das? Willst du es im Vollumfang haben? Nimm es jetzt im Glauben. Wir bleiben sitzen und beten. Wir danken dir für das Wunder deines Kreuzes, oh Gott und Vater, das uns im Sohne Trost, Vergebung, ewiges Leben und Himmelsruhe erworben hat. Und wir danken dir, du unser Herr und Haupt, dass du dieses Werk vollbracht hast, dich vor Grundlegung der Welten bereit erklärt hast, dich als Lamm zur Verfügung zu stellen. Und wir ergreifen dieses Heil und weihen uns dir zur gleichen Gesinnung. Nimm uns hin, wir sind bereit, den Weg zu gehen, den du uns führst, er geht wie er wolle. Wir erklären uns bereit, jeden Sterbens- und Demütigungsweg mit Freuden zu wandern, weil es der Weg ist, den du bestimmt hast, vor Grundlegung der Welt zu unserer Herrlichkeit. Lass uns mit Freuden hineingehen in die Gleichgestaltung deines Todes. Du Lamm am Kreuz, du Löwenzieger im Universum, dass wir dir in allen Stücken gleichgestaltet werden. Wir beten dich an in heiliger Vollhingabe. Und du siehst uns an und hörst unser Amen und erkennst die tiefsten Vorgänge unseres Herzens, deren wir uns selbst noch nicht bewusst sind. Du weißt alles. Und nun segne uns diese Tage. Segne den heutigen Tag und die nächsten Tage und in Dank für die Gemeinschaft. Lass etwas geschehen durch deinen Heiligen Geist, durch dein wunderbares Wort. Und tu mehr, als wir bitten und Größeres, als wir verstehen können. Du Gott aller Gnade, in Christo Jesu, unserem Herrn. Anbetung sei dir für alles, ja Herr, in Wahrheit für alles. Amen.